Wir starten heute in eine neue Predigtreihe mit dem Titel Die Heilige Schrift. Und wir werden darüber die nächsten Wochen ein bisschen gemeinsam nachdenken. Denn die Bibel, die ist für uns Christen was Besonderes. Viele von euch lesen mehrmals die Woche in der Bibel. Und wenn wir sonntags zusammenkommen, dann hören wir gemeinsam auf die Worte aus der Heiligen Schrift. Aber es ist noch mehr. Ich denke, man kann sagen, wir Christen verwetten unser ganzes Leben auf die Aussagen dieses Buches. Wir glauben, Gott erklärt uns hier die Welt. Sie stellt uns Gott vor, sie sagt, wer wir Menschen sind. Gott redet mit uns durch die Bibel. Und so ist die Bibel für uns Autorität und Richtschnur für unser Denken und für unser Handeln. Viele Christen haben in der Kirchengeschichte ihr Leben verloren, weil die Aussagen dieses Buches für sie nicht zu verhandeln waren. Und viele mussten ganz persönliche Nachteile deswegen in Kauf nehmen. Und das ist übrigens bis heute immer noch so. Für uns im Westen als christliche Kirche ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber in vielen Teilen in Asien oder im Nahen Osten, teilweise Afrika, werden Christen ausgegrenzt, werden Christen bedroht, ausgestoßen, entlassen, ins Gefängnis geworfen, sogar manchmal getötet, weil sie sich weigern, die Aussagen dieses Buches zu ignorieren. Zu sehr lieben sie den Gott, den sie hier drin gefunden haben und was er zu sagen hat. Wenn du jetzt mit Glaube oder mit Kirche, mit Jesus bisher noch wenig in Berührung gekommen bist, dann wird das für dich eher wahrscheinlich befremdlich sein. Das wird dich irgendwie stören, wie viel Relevanz, wie viel Bedeutung wir diesem Buch zumessen. Allerdings stimmt es auch, dass auch du dein Leben auf etwas verwettest. Du hast Überzeugung, du hast Festlegungen getroffen, die für dich unwiderruflich sind. Nur hat deine Bibel vielleicht einen anderen Namen. Du schenkst halt anderen Büchern oder Philosophen, vielleicht Wissenschaftlern dein Vertrauen, die dir die Welt erklären und dir sagen, was richtig und was falsch ist, was gut und böse ist, was ihrer Meinung nach vielleicht Himmel und Hölle auf dieser Welt ist, wo du dann innerlich genickt hast und gesagt hast, ja, so ist es. Und trotzdem ist es eine total berechtigte Frage. Wie kann man sein Leben auf die Aussagen eines so alten Buches stützen? Beziehungsweise ist die Bibel ja eigentlich eine Ansammlung ganz vieler antiker Dokumente von ganz verschiedenen Autoren. Wie glaubwürdig ist das überhaupt? Man hört ja und liest auch immer mal wieder in Zeitschriften oder Magazinen, gerne jetzt auch vor Ostern kommt bestimmt wieder was, dass es da Probleme mit der Bibel gibt, dass das vielleicht nicht ganz glaubwürdig ist, dass da vieles sich nicht beweisen lässt oder vieles zu märchenhaft klingt oder zu wunderhaft wunderbar sich anhört. Und weil die Bibel für uns, für viele von uns so bedeutend ist, haben wir gesagt, lass mal drüber reden, lass mal drüber sprechen und wir haben uns dafür ein paar Wochen Zeit genommen. Ich will mit euch heute ein wenig über die Entstehungsgeschichte der Schriften des Neuen Testamentes sprechen. Das Neue Testament ist ja nicht ein Buch, sondern eine Sammlung von 27 verschiedenen Dokumenten und Schriftstücken von unterschiedlichen Autoren. Was ich heute mache, ist nicht wirklich eine Predigt, weil ich keinen Text auslege. Trotzdem hoffe ich, dass ihr ausnahmsweise euch mal darauf einlassen könnt. Ich möchte mit euch heute eine der wichtigsten Daten der ersten Jahrhunderte bedenken, die ich so in der Zusammenstellung von einem bekannten Pastorenkollege übernommen habe und überhaupt ist relativ wenig heute von mir selber jetzt erdacht oder zusammengestellt. Das erste wichtige Datum ist die Geburt von Jesus so rund 3 Jahre vor Christus. Wenn ihr euch fragt, warum ist Jesus nicht im Jahr 0 geboren worden, das hängt damit zusammen, dass der Kalender, wie wir ihn heute benutzen, der ja alle geschichtlichen Ereignisse entweder vor oder nach Christus datiert, erst 500 Jahre nach Christus eingeführt wurde. Vorher gab es einen anderen Kalender und da ist die Übertragung, die Umrechnung einfach nicht so ganz einfach gewesen. Dann ist das Jahr 30 nach Christus ein wichtiges Datum, denn da passieren 4 große wichtige Ereignisse. Erstens, Jesus stirbt, als er an ein Kreuz geschlagen wird. Dann steht er 3 Tage später von den Toten wieder auf. 40 Tage später fährt er vor den Augen seiner Freunde, seiner Schüler in den Himmel auf. Und noch einmal 10 Tage später wird die Kirche geboren, als seine Freunde erfüllt vom Heiligen Geist durch die Straßen von Jerusalem ziehen mit der Botschaft, ihr habt Jesus gekreuzigt, Gott hat ihn aber wieder auferweckt, kehrt um von euren Wegen und glaubt an ihn. Und an diesem Tag kommen Tausende von Menschen auf einmal zum Glauben und die Kirche ist geboren. Ein anderes wichtiges, zentrales Ereignis im ersten Jahrhundert ist das Jahr 70 nach Christus. 70 nach Christus nehmen die Römer noch einmal Jerusalem ein und der Tempel der Juden wird zerstört. Hintergrund war, dass einige Zeloten, einige Widerstandsgruppen es gelungen war, die Römer teilweise aus den Gebieten, aus dem Land zu vertreiben. Ihr kennt das aus den Evangelien, dass das ein großes Thema ist. Wie werden wir endlich die Römer los? Und teilweise war ihnen das nun gelungen. Aber die Römer hatten dann endgültig die Nase voll davon, von dieser jüdischen Rebellion und wollten den Aufstand endgültig niederschlagen. Und so haben sie dann, sind sie gekommen mit 30.000 römischen Soldaten, doppelt nochmal so vielen Hilfstruppen ungefähr und haben dann Dorf für Dorf wieder zurückerobert und am Ende standen sie vor Jerusalem. Im Jahre 67 nach Christus unter Vespasian standen die 4 lange Jahre vor den Toren von Jerusalem. In die Stadt hatten sich rund 3 Millionen Menschen zurückgezogen und leisteten erbitterten Widerstand, ehe die Römer es dann doch Jerusalem doch einnehmen konnten. In dieser Zeit verlieren ganz viele jüdische Menschen ihr Leben. Die Römer kreuzigen in der Belagerungszeit täglich Hunderte von Juden und stellen die Kreuze so rund um Jerusalem auf, damit die Einwohner Jerusalems die Kreuze sehen können und sie so ihren Widerstand, ihre Moral verlieren und nicht mehr weitermachen wollen. Am 6. August 70 nach Christus wurde Jerusalem schließlich eingenommen. Die römischen Soldaten brannten das jüdische Heiligtum, den Tempel, nieder. Es blieb dann nur noch die Westmauer stehen. Rund 100.000 nahmen sie als Sklaven mit nach Rom. Und überhaupt versuchte man, möglichst die Juden aus Jerusalem zu vertreiben, weil man dort keine Juden mehr haben wollte. Man schätzt, dass in diesen 4 langen Jahren des Krieges insgesamt 1,1 Millionen Juden ihr Leben verloren. Also eine unglaubliche Tragödie für das jüdische Volk. Warum erzähle ich euch das? Weil nichts von dem in irgendeiner Form in den 27 verschiedenen Büchern des Neuen Testamentes auftaucht. Dieser Krieg, der 4 bis 5 intensive Jahre ging und so viele Menschenleben kostete, das Heiligtum der Juden zerstörte, den Tempel, wo man opfern ging, wo man Versöhnung gestiftet wurde zwischen Gott und Mensch, wo die Priester lebten, wo man hinging zum Beten und anzubeten, all das gab es nicht mehr, aber taucht nirgends auf. Dabei waren auch alle Einwohner Israels betroffen. Die Bewohner Judäas waren betroffen, die Bewohner Galiläas und die Menschen in Jerusalem natürlich auch, die in dieser Zeit unter gefährlichsten Umständen, einer Zeit voller Tragödie und Grausamkeit lebten. Aber nichts findest du davon bei Matthäus, nichts bei Markus, nichts bei Lukas, nichts bei Johannes, nichts in den Briefen von Römer bis Korinther, also über Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philipper, Kolosser und so weiter. Und die Frage ist, warum nicht? Die mit Abstand plausibelste Begründung ist, dass der jüdische Krieg, die Zerstörung des Tempels, einfach noch nicht stattgefunden hatte. Was aber dann nichts anderes heißen würde, als dass die Bücher des Neuen Testamentes, wie sie geschrieben worden sind von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und so weiter, Paulus, Titus, Jakobus und so weiter, dass die vor der Zerstörung des Tempels geschrieben sind. Also in der Zeit zwischen 30 nach Christus bis 70 nach Christus. Die meisten 50 bis 70 nach Christus. Einige Forscher datieren trotzdem die Bücher später ein und vielleicht ist das auch bei einigen so, ich möchte das gar nicht komplett ausschließen. Aber wenn fast alle Dokumente des Neuen Testamentes zwischen 50 und 70 nach Christus geschrieben sind, heißt das, dass die Augenzeugen der Auferstehung Jesu, die Augenzeugen der Wunder Jesu, die Auferstehung der Reden, die Jesus gehalten hat, dass sie noch lebten, dass man sie befragen konnte, dass man sie interviewen konnte, dass sie bezeugen konnten, was wirklich passiert war. Vielleicht hast du mal in irgendwelchen Zeitschriften gelesen, dass Theologen gerne sagen, ja, die Evangelien, die Lebensberichte von Jesus, die sind irgendwie zwischen 90 bis 120 erst geschrieben worden, vielleicht sogar noch später. Warum sagen sie das? Nun, weil sie natürlich nicht an die Auferstehung Jesu glauben oder auch nicht an die Wunder glauben, die Jesus getan hat. Und das kann man ihnen ja auch nur bedingt vorwerfen. Was macht man mit einer Geschichte, einer Auferstehung, die man nicht glauben kann, die man nicht glauben will? Ihre Theorie geht so, dass die Legende einer Auferstehung Jesu so entstanden sein muss, dass sich einfach so manche so sehr gewünscht haben, dass Jesus noch lebt. Oder andere einfach überzeugt waren, dass die Worte von Jesus so bedeutend doch sind, dass sie die Nachwelt unbedingt erfahren muss, dass die für die Nachwelt unbedingt bewahrt werden müssen, dass sie sich überlegt haben, wie kann das weitergehen? Und in ihrem Jüngerschar, in ihrem Jüngerkreis war Jesus noch so präsent durch die Worte, an die sie sich erinnerten und an die sie gedacht haben, dass sie irgendwann gesagt haben, naja, er lebt doch unter uns und er lebt doch in uns weiter. Und wenn er lebt, dann ist er vielleicht auch von den Toten auferstanden. Und manche haben gesagt, ja, wenn wir eine Legende über eine Auferstehung erzählen, dann wird das weitergetragen, weil das so eine wahnsinnig tolle Story ist. Das wird einfach deswegen weitergehen. Und so wurde dann in der Fantasie der Jünger Jesu diese Auferstehung gefeiert und irgendwann hat einer aufgeschrieben und dann hatte man diese Legende der Auferstehung. Und das Problem war ja zudem, dass der Tod von Jesus schon so lange zurücklag, dass keiner von den Augenzeugen mehr lebte, der jetzt irgendwann hätte widersprechen können und sagen können, das war aber alles ganz anders. Und so sagt man dann, so ist das dann passiert und so ist die Legende entstanden. Wenn man diese Version allerdings für die wahre halten will, dann müsste man eben fragen, wie soll man mehrere Bücher über Jesus Christus so spät schreiben können, ohne die ganze Dramatik der Geschehene des Krieges 70 nach Jesus aufzugreifen, die alle noch zutiefst bewegte, deren Leid in Galiläa und Judäa immer noch zu spüren war und die eben eine große geistliche Deutung doch bedürft hätten. Immerhin, Juden hatten kein Heiligtum mehr. Sie konnten mit Gott nicht mehr ins Reine kommen. Sie konnten keine Vergebung mehr erfahren. Die jüdische Religion war total in der Krise. Viel logischer ist es anzunehmen, dass die neutestamentlichen Dokumente halt vorher geschrieben sind, in der Zeit zwischen 50 bis 70, wo diese Tragödie noch nicht stattgefunden hat. Zudem, wenn ihr im Neuen Testament blättert und mal die Berichte von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes lest, dann spürt ihr, dass sie ja nicht wie eine Legende geschrieben sind, nicht wie ein guter Roman oder wie eine Fiktion, so eine erfundene Erzählung, sondern diese Berichte sind geschrieben ja wie eine Dokumentation, wie ein Bericht über etwas, was tatsächlich passiert ist. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Lukas in seinem Evangelium im dritten Kapitel, da heißt es in Vers 1, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem hohen Priester Hannas und Kaiphas. Normalerweise überspringen wir solche Verse, wenn wir mit denen zu tun haben, aber warum schreibt Lukas so etwas auf? Denn Lukas wollte sagen, ey, was ich hier schreibe, das ist Geschichtsschreibung. Das politische Umfeld sah damals so aus, folgendermaßen hieß der Kaiser in Rom, hier die Besatzungsmacht hatten folgenden Menschen, das religiöse Umfeld sah so und so aus. Er sagt, ey, macht den Faktencheck, bitte prüft mich nach. Ich bitte darum, guckt, ob das, was ich sage, wirklich passiert ist. Was ich hier schreibe, sagt er, gehört nicht in die Kategorie in einem unbekannten Land zu einer unbekannten Zeit. Sondern was ich schreibe, ist eine Dokumentation über einen Mann, dessen Umfeld so und so aussah. Wenn Lukas eine Story hätte erfinden wollen, dann hätte er das so nicht gemacht. Das wäre viel zu riskant gewesen, zu einfach als Unsinn abzuweisen. Was dann passiert, ist Folgendes. Die Berichte von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes über Jesus und was er gesagt und getan hat, waren so wertvoll für die ersten Christen, dass jeder von ihnen am liebsten gerne eine Kopie davon gehabt hätte. Also hat jeder, der es sich irgendwie leisten konnte, eine Wachstafel oder etwas anderes besorgt und dann einen Brief von Petrus oder Stücke von Paulus oder einen Teil des Lukas-Evangeliums oder einen Teil für Johannes abgeschrieben und kopiert. Es fand im ersten Jahrhundert eine Explosion von Abschriften der neutestamentlichen Dokumente statt, wie es sie mit anderen Dokumenten in der Geschichte vorher wahrscheinlich nie gegeben hat und wahrscheinlich bis zur Erfindung der Druckermaschine nie wieder gab. Obwohl das Abschreiben aufgrund des Materials super teuer war und kaum erschwinglich, versuchte jeder, der es sich irgendwie leisten konnte, ein Stück dieser Sachen abschreiben zu können, weil er eben wissen wollte und mit zu sich nach Hause nehmen wollte. Was hat Jesus gesagt? Wie hat er gelebt? Und man schickte Abschriften und Kopien nach Rom, bis nach Konstantinopel, bis nach Ägypten, weil da überall Christen saßen, die auch Briefe von Paulus lesen wollten, ein Stück des Evangeliums haben wollten oder wenigstens einen kleinen Teil davon besitzen wollten. Wenn du in einer Kleingruppe bist, die die Predigt so nachbespricht, ich habe euch eine Frage mitgegeben, über die ihr gerne mal nachdenken wolltet. Mal angenommen, du hast nur 2 DIN A4 Seiten und könntest davon darauf etwas aus dem Neuen Testament aufschreiben und das wäre deine ganze Bibel. Welche Texte aus dem Neuen Testament hättest du aufgeschrieben, mitgenommen, weil du gesagt hättest, die will ich unbedingt zu Hause haben. Die sind das Wertvollste für mich. Haben sich bei den Tausenden von Kopien Fehler eingeschlichen? Ja, ein paar schon. Aber das Gute ist, dass wir ja Tausende von diesen ersten Handschriften haben und sie miteinander vergleichen können. Und man kann wunderbar sehen, wo wurden Wörter verdreht, wo wurden Sätze ausgelassen, wo welche hinzugefügt. Jeder, der von euch eine ordentliche Studienbibel besitzt, der findet unter dem Text so Fußnoten und da gibt es diese kleinen Hinweise. Dieser Vers findet sich nicht in den ältesten Handschriften. Oder diese Wörter finden sich nur in den früheren Handschriften. Und so kann man eben sehen, was war denn der eigentliche Urtext und wo sind kleine Variationen eingetreten. Und um die Frage gleich zu beantworten, keiner dieser Variationen hat den Inhalt oder die Botschaft des Textes jetzt wesentlich verändert. Überhaupt nicht. Die Botschaft blieb die gleiche. Vielleicht hast du Christen mal argumentieren gehört, dass sie die Bibel für von Gott inspiriert halten. Also, dass Gott den Autoren, als sie geschrieben haben, irgendwie Sachen hineingeflüstert hat und sozusagen das göttlich inspiriert ist und sie deswegen an die Bibel glauben. Wir werden darauf auch noch zu sprechen kommen. Aber was für mich heute wichtig ist, dass du siehst, die Christen damals, die haben keine Kopien und Abschriften gemacht, weil sie dachten, dieses Dokument ist irgendwie göttlich inspiriert, sondern sie haben sie kopiert, sie haben sie abgeschrieben, weil sie überzeugt waren, dass es einfach so passiert ist, dass aufgeschrieben und dokumentiert ist, was damals bei Jesus passiert ist. Sie die Geschichte über das Leben und Wirken, Sterben und Auferstehung Jesu einfach erzählen. Und weil es ja auch noch die Augenzeugen befragt werden konnten, die ja immer noch lebten, war das auch gar kein großer Glaubensakt. Hat es einfach so genommen. Wir überspringen mal ein paar Jahrhunderte und spulen vorwärts zum Jahr 312 nach Christus. 312 nach Christus wird Konstantin der alleinige Herrscher des Römischen Reiches. Bis hierhin war das Römische Reich in 3 Teile geteilt, aber unter Konstantin wird es dann 1, weil er die anderen Mitstreiter besiegen konnte. Unter Konstantin geschah, was wir historisch als die konstantinische Wende bezeichnen. Konstantin machte das Christentum zur Staatsreligion von Rom. Zwischen der Gründung der Kirche in den Straßen von Jerusalem, so 30 nach Christus, bis 312, als Konstantin an die Macht kam, hatte sich das Christentum immer weiter ausgebreitet, in alle möglichen Bereiche und Gebiete des Römischen Reiches hinein. Es war gewachsen und gewachsen. Und das, obwohl in den ersten 300 an vielen Stellen echte Verfolgung gewesen ist. Ihr kennt so die großen Stories, wie Christen den Löwen vorgeworfen worden sind, als lebendige Fackeln aufgestellt worden sind, manche gekreuzigt wurden, Christsein illegal war, Tausende an Märtyrer starben. Aber nichts davon konnte die Kirche aufhalten. Sie wuchs und wuchs. Und was ich faszinierend finde, Konstantin hat das Christentum nicht deshalb zur Staatsreligion gemacht, weil er jetzt selber ein überzeugter Christ gewesen wäre. Man ist sich bis heute nicht sicher über den persönlichen Glauben von Konstantin. Sondern Konstantin hat das Christentum zur Staatsreligion gemacht, weil er etwas suchte, das dieses riesige Reich irgendwie zusammenhalten, irgendwie neu verbinden konnte. Er brauchte etwas für dieses große Reich. Und was er fand, war das Christentum. Es war nicht mehr der Pantheon der römischen Götter, es war der Gott der Christen, weil die Christen sich halt überall hin ausgebreitet hatten und so viele Christen geworden waren. Das heißt, in den 282 Jahren, in denen das Christsein an vielen Stellen verboten war und verfolgt wurde, wuchs das Christentum dermaßen, dass es am Ende bedeutender war als der römische Götterhimmel, der Götter der Ägypter oder der Götter der Barbaren. Und das alles geschieht, obwohl es die Bibel, so wie wir sie heute haben und kennen, noch gar nicht gab. Die Schriften des Neuen Testamentes waren noch gar nicht so zusammengebunden und zusammengestellt, wie wir sie heute haben. Das Alte Testament und das Neue Testament waren in der Zeit noch gar nicht als die Bibel zusammengeführt. Das geschieht erst 330 nach Christus, wo man dann die jüdischen Schriften und die christlichen Texte miteinander verband. Das gab es bis hier nicht, weil sich schlicht und ergreifend niemand die Dokumente alle leisten konnte. Keiner konnte das alles sammeln und sortieren und kaufen. Das ging erst, als man mit dem Einfluss eines Kaisers, mit dem Reichtum eines Kaisers, mit den Möglichkeiten eines Kaisers, der jetzt die Forscher dran setzte, mal zu gucken, die ganzen Texte zu sammeln, zu sortieren, zu überlegen, welche Texte haben besonders Gewicht, welche sind besonders verbreitet, welche werden besonders gerne gelesen. Und die man dann, und ich würde euch den hinzufügen, unter dem Wirken des Heiligen Geistes so als den neutestamentlichen Kanon am Ende dann zusammensetzte. Das heißt, die Texte unseres heutigen Neuen Testamentes wurden sehr früh geschrieben, dann wie verrückt kopiert und rumgereicht, aber relativ spät erst dann gesammelt und dann zum neutestamentlichen Kanon zusammengebunden. 388 nach Christus nennt man die Zusammenstellung der jüdischen und christlichen Texte das erste Mal die Bibel. Um es mal ganz anders zu sagen. Wenn, was weiß ich, ein Autor des Spiegels zu Petrus gegangen wäre und hätte gesagt, du Petrus, ich kann deinen Glauben an Jesus nicht teilen. Ich kann ihn nicht glauben, weil weißt du, eigentlich gibt es kaum Beweise, dass die Hebräer durch das Schilfmeer durchgezogen sind. Und die Geschichte mit Jona im Bauch kann ich mir auch nicht erklären. Und dass der Manna vom Himmel geregnet worden ist, wie soll das alles funktioniert haben? Wie soll das gewesen sein? Wisst ihr, ich glaube, vermutlich hätte Petrus irgendwie folgendermaßen geantwortet. Wahrscheinlich hätte er die Frage nicht ganz verstanden, aber ich glaube, am Ende hätte er ungefähr so geantwortet. Weißt du, mein Rabbi Jesus ist am Kreuz gestorben. Wir haben ihn begraben. 3 Tage später kommen aufgeregt Frauen zu uns und erzählen, sein Grab ist leer. Ich bin hingerannt und habe gedacht, sie haben ihn geklaut. Aber dann besucht er uns am Strand und macht für uns Frühstück. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn angefasst, ich habe mit ihm gesprochen. Und das habe nicht nur ich erlebt, sondern viele meiner Freunde und ganz viele andere auch. Deswegen folge ich Jesus nach. Und glaube alles, was Jesus uns damals erzählt hat. Bis in den ersten 3 Jahrhunderten, da gab es keine Debatte um ein Buch, ob die Bibel glaubwürdig ist. Sondern es ging um ein Ereignis, das stattgefunden hat. Und die entscheidende Frage war, ist nicht gewesen, ist die Bibel wahr, sondern ist Jesus von den Toten auferstanden? Und Matthäus sagte, ja, ist er, ich habe ihn gesehen. Und Markus erklärte, ja, das ist er. Und Lukas sagte, ja, ich habe ganz viele Leute interviewt, er ist wirklich tot gewesen, er ist wirklich auferstanden. Und Johannes sagte, Jesus lebt. Und Petrus und Jakobus und Paulus, der große Christenverfolger, hatte eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn und wurde danach zum großen Missionar der damaligen Heiden, weil er überzeugt war, Jesus lebt. Jesus lebt. Wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, warum verwettest du dein Leben auf die Aussagen dieses Buches? Dann würde ich sagen, weil die Schriften des Neuen Testamentes keine verrückten Geschichten aus einem unbekannten Land zu einer unbekannten Zeit sind, sondern es sind Berichte von etwas, das passiert ist. Es gibt Augenzeugen, es gibt viele Augenzeugen und die Berichte sind relativ kurz nach den Ereignissen entstanden, wo alles noch nachprüfbar war. Ich glaube nicht in mystischer Weise oder in magischer Weise an ein Buch, sondern ich glaube einem Johannes, der seinen besten Freund sterben sah, ihn begraben hat und kurze Zeit später wieder mit ihm frühstückte und der das dann aufgeschrieben hat. Der nicht aufschrieb, was er geglaubt hat, sondern der aufschrieb, was er mit eigenen Augen gesehen und erlebt hat. Und ja, wenn jemand stirbt und wieder von den Toten aufersteht, dann glaube ich ihm so ziemlich alles, was er noch so erzählt. Deswegen glaube ich den Worten von Jesus. Wir haben heute nicht über die Entstehungsgeschichte des Alten Testamentes geredet, die ist ein bisschen komplizierter. Aber auch da ist für mich die entscheidende Frage, wie hat Jesus das Alte Testament benutzt und angewendet? Welche Autorität hatten sie für ihn? Mich interessiert schon, was deutsche Theologen dazu sagen, deutsche Professoren. Und ich finde es auch manchmal ganz cool, das alles zu lesen und mir anzuschauen. Aber am Ende ist die entscheidende Frage, wie hat Jesus die Schriften behandelt? In welcher Haltung dem Alten Testament hat er das behandelt? Und wie ging er damit um? Ich glaube, einem Lukas, der Augenzeugen aufgesucht und sorgfältig einen Bericht über das Leben Jesu zusammengestellt hat und der sagt, Jesus ist tatsächlich tot gewesen und als Auferstandener dann vielen Menschen begegnet. Ich habe sie interviewt, ich glaube ihn. Ich glaube einem Paulus, der ein fanatischer Gegner der Christen war, bis er dem Auferstandenen begegnete und von da an nur noch eine Botschaft hat, Jesus lebt, glaubt an ihn, kehrt um. Ich halte die Berichte von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Petrus, Paulus auch deswegen für glaubwürdig, weil die für ihr Zeugnis alle den Märtyrertod gestorben sind. Ihre Berichte über Jesus waren so wahrheitsgetreu, so sauber, so ehrlich, so belastbar, dass sie bereit waren, dafür zu sterben. All das lässt mich mit guter Zuversicht mein Leben auf die Aussagen eines Auferstandenen verwetten, dessen Worte, dessen Botschaft von mir, für mich, glaubwürdigen Menschen berichtet worden sind. Johannes sagt es so, und damit möchte ich schließen. Er schreibt in dem ersten Johannesbrief in den ersten beiden Versen Folgendes. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch. Das ist eine johannäische Ausdrucksweise, Jesus als das Leben zu bezeichnen. Hört es nochmal so, als wenn Jesus gemeint ist. Jesus war von Anfang an da. Wir haben es gehört und ihn mit eigenen Augen gesehen. Wir haben ihn angeschaut und unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Jesus ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch. So viel als Einstieg in unser Gespräch über die Heilige Schrift. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, könnt ihr super gerne uns ansprechen oder uns E-Mails schreiben. Wir würden uns freuen, da einfach in Kontakt zu sein. Rüdiger macht nächste Woche weiter. Womit ich gerne enden möchte, ist, dass ich jetzt finde, dass es so ein riesiges Privileg ist, dass du und ich das ganze Neue Testament haben. Und dass wir das ganze Ding lesen können, jederzeit, wann immer wir wollen. Egal ob 1. Korinther 13 oder Römer 8 oder die Geschichte vom verlorenen Sohn oder die Bergpredigt oder das Ende der Welt, die letzten Kapitel der Bibel, können sie aufschlagen und darin lesen. Die Christen der ersten Jahrhunderte, die hätten uns darum richtig beneidet. Amen.